Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ bei uns durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Mit sofortiger Wirkung.
Hey, when I was in college, I used to use this device. It was about laptop size. You'd take it in to the hall, you'd open it up, and there was a stylus, and you just touch the stylus to the surface, and you could make any kind of notes you want.
It was a pen and paper?
Yeah, it was called a notebook.
Oh,
did you
yeah.
have to Where's dip your feather in Pencil. Some ink
yes.
in order to
a quill.
Make some notes?
Komfort Nummer 212. Auge. Hallo und herzlich willkommen zum 212. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 4. Juni 2010, aufgenommen habe. Ein Tag, der ganz anders aussieht, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und deswegen habe ich den Titel für diesen Podcast nämlich auch noch spontan geändert. Wir haben jetzt übrigens...
It is 16:56.
Ja, und das hängt nämlich auch am Titel. Es liegt nämlich daran, dass ich den Vormittag bis hin zum Mittag im Krankenhaus, beziehungsweise erst beim Augenarzt und dann im Krankenhaus verbracht habe, nur um festzustellen, dass der moderne Mensch von heute sich eine Netzhautablösung zulegt. Und deswegen darf ich jetzt erstmal ins Krankenhaus mich stationär aufnehmen lassen, operieren und keine Ahnung, was dann die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind. Wahrscheinlich wird es einfach nur nach hinten losgehen, aber hey. Aber das hat mich trotzdem nicht daran gehindert, euch einen Podcast aufzunehmen, weil das Outline war ja schon fertig und wenn das Outline schon fertig ist, musste ich nur warten, bis die Tropfen im rechten Auge dann wenigstens nachgelassen haben, bis ich das genug erkennen konnte. Im Intro hat sich übrigens versteckt die zwei Teile Hotte und Buzz Out Loud 898, das Pen and Ink Notebook. Ansonsten gibt es hier die übliche gewohnte Dreiteilung Politik, Tech, Space, Mafia im dritten Teil. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Mit der unfähigen Regierung, mit der Zensur, mit Tausmeldungen und ein bisschen was zu BP. Karlik, keine Ahnung, wie warm oder kalt das ist. Es ist auf jeden Fall sonnig. Für meinen Geschmack im Moment gerade viel zu sonnig. Aber ja, ich habe auch aufgetropfte Augen, beziehungsweise ein richtig böse aufgetropftes Auge und eins, was eh kaputt ist. Aber ja, da bin ich dann erstmal wieder. Mal gucken, für wie lange. Ich fange einfach mal vorne an. Die FDP will nämlich eine Hartz-Mietpauschale, habe ich aus den D-Radio Wissen Weltnachrichten vom letzten Freitag, 9.18 Uhr, rausgeklaut. Nach einem Vorschlag von FDP-Generalsekretär Christian Lindner sollen Hartz-IV-Empfänger künftig eine Mietkostenpauschale erhalten. Bisher werden die tatsächlichen Kosten erstattet. Lindner sagt der Blöd-Zeitung, die Pauschale solle sich am örtlichen Mietniveau orientieren. Laut Deutsche Städte- und Gemeindebund könnte der Bund dadurch einen dreistelligen Millionenbetrag eingesparen. Hä? Ja, also im Wesentlichen, so frei nach dem Motto, wenn wir Hartz IV wirklich pauschalisieren, dann pauschalisieren wir es so lange, dass halt nur noch das bezahlt wird, wo wir meinen, dass das zu bezahlen wäre. Aber könnt ihr euch darauf verlassen, dass Hartz IV-Empfänger dann hinterher nicht mehr Geld bekommen, als die Miete kostet? Na, aber auf überhaupt gar keinen Fall. Sondern maximal das, was irgendwer für sinnvoll erachtet, ob man da eine Wohnung für kriegt oder nicht. So, dann... strafverschärft SLS. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zielt Nein, stellt sich gegen die Innenminister der Länder. Angriffe auf Polizisten sollen zwar künftig härter bestraft werden, in ihrem Gesetzentwurf habe sie aber auf martialische Verschärfungen verzichtet, die in der überhitzten Debatte gefordert wurden, sagte die FDP-Politikerin im Hamburger Abendblatt. Eine Änderung der Strafandrohung von 2 auf 3 Jahre, wenn sich etwa ein Demonstrant gegen eine Festnahme wehrt und aus dem Griff eines Polizisten losreißt, ist in meinem Gesetzentwurf enthalten. Na, weil was jetzt kommt, erstmal, im ersten Anlauf auf jeden Fall, ist nicht, dass irgendwie die Gewalt gegen Polizisten explizit strafverschärft wird, sondern wird strafverschärft Widerstand gegen Vollstreckungsbeamter. Und Widerstand, das ist noch keine Verletzungshandlung oder sowas. Das ist einfach nur Widerstand. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, wer jetzt noch mehr Spaß haben darf, sind Leute, die von Polizisten niedergekloppt oder getreten oder sonst was werden, denen dann die Polizisten vorwerfen, sie hätten sich aber gewehrt. Und für dieses Wehren gibt es dann halt eine Mindeststrafe von nicht mehr 2, sondern 3 Jahren, wenn das denn bewiesen werden könnte. Oder anders ausgedrückt, wer da am wenigsten von hat, das sind Opfer von Polizeigewalt. Na, weil als Opfer von Polizeigewalt hat man das gefälligst hinzunehmen. Dehe. So. Das ist immer noch scheiße unscharf, beziehungsweise es ist super winzig. Dann Steuererhöhung, Bundesregierung lässt Steuererhöhung offen. Berlin, die Bundesregierung lässt Steuererhöhungen, um die Staatskassen zu sanieren, inzwischen offen. Anders als bisher wird ein solcher Schritt durch die schwarz-gelbe Koalition nicht mehr ausdrücklich ausgeschlossen. Vize-Regierungssprecherin Sabine Halmbach legte sich bei entsprechenden Fragen nicht eindeutig fest. Sie sprach in Berlin von Spekulationen und verwies auf die Haushaltsklausur der Bundesregierung. Ende kommende Woche. Das Ganze wird in einem Gesamtzusammenhang stehen, sagte Halmbach. Also ja, Steuererhöhungen werden kommen. In welcher Art und Weise werden wir abwarten müssen? Dummerweise machen die, wie war das, jetzt übers Wochenende machen die Tagung. Oder anders ausgerückt, es wird eine Weile brauchen, bis ich das dann mal in einem Podcast berichten kann, weil der nächste Podcast halt sonst wann kommt. Aber ja. Okay, ehe ich noch weitere Andeutungen unterbringe und die dann nicht auflöse. Ich war eben gerade, jetzt ist es 14 Uhr, was sind wir, 14.30 Uhr, ich war eben gerade beim Augenarzt, weil mein herzallerliebstes linkes Auge ein wenig sehr unscharf gesehen hat und in der ganzen Woche immer schlimmer geworden ist. Und well, turns out, ja, das hat einen Grund. Weil nämlich die herzallerliebste Netzhaut in meinem herzallerliebsten linken Auge beschlossen hat, dass sie nicht mehr da bleiben will, wo sie hingehört. Die hat sich abgelöst oder löst sich ab. Und das wiederum heißt, dass ich ins Krankenhaus darf, operiert werden darf. Ab morgen im Krankenhaus, operiert dann irgendwie Montag oder Dienstag. Aber ja, was sie mir dann noch Schönes angetan haben, sie haben mir dann auch noch das funktionsfähige Auge auch noch groß getropft. Deswegen habe ich dann auch immer Sehschwierigkeiten. Ich habe aber beschlossen, dass ich genügend sehe, um dann doch nochmal hier die Notizen, die ja schon in völlig fertig hier rumliegen, noch ablesen zu können. So, und wie gesagt, wann ich dann den nächsten Podcast mache, also mir wurden schon angedroht, dass ich hier zur Größenordnung 2 Wochen nicht zur Verfügung stehen werde. Und Tendenz könnte auch mehr werden. Was übrigens nur so an alle Arztanwärter unter euch, die ihr das hier hört, was ich als Patient gar nicht lustig finde, wenn mir Arzt gerade während einer Untersuchung ganz tief in die Netzhaut reinglupscht und dann fallen lässt, oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Das möchte ich nicht hören. Das mag ja sein, dass das nicht gut aussieht. Aber in dem Moment möchte ich das nicht hören. Ich möchte das zu einem Zeitpunkt hören, wo ich die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen kann. Wenn ich das in dem Moment mache, dann habe ich die Hände mitten in der Spaltlampe drin. Das tut weh. Das möchte ich nicht. So. So, wo war ich? IM-Verschärfung. Innenminister Doppelpunkt. Angriffe gegen Polizisten härter bestrafen. Angriffe gegen Polizisten sollen stärker geahndet werden. Darauf haben sich die Innenminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz in Hamburg verständigt. Sie einigten sich auf die Höchststrafe bei Widerstand von 2 auf 3 Jahre anzuheben. Polizisten schützen die Freiheit, das Leben und das Eigentum der Bürger. Bla, Fasel, Fasel, bla. Na, also im Wesentlichen, es wird nicht irgendeine, wie heißen denn die Verletzungshandlungen richtig? In strafrechtlich. Wenn man halt einen Polizisten verletzt, das wird nicht extra bestraft. Nein, es wird der Widerstand bereits bestraft. Der Ansatz, etwas tun zu wollen, kriegt eine Strafe. Na, damit man immer schön brav ist und immer schön brav die Fresse hält. Und das finde ich nun beim besten Willen nicht lustig. Wirklich nicht. Ehrlich nicht. Nicht mal ansatzweise. Aber ja, haben die Herren Innenminister beschlossen. Oh, da gibt es auch irgendwo eine Dame. Ja doch, merkt nichts. Oder ist die Justiz? Ne, die ist Justiz. Herrmann ist der Innenminister. Ja, wie auch immer. So, dann hat die Steuer-CD fast 20.000 Selbstanzeigen gebracht. Berlin, der Ankauf- und Steuersünderdaten aus der Schweiz, hat die Zahl der Selbstanzeigen massiv steigen lassen. Seit Anfang des Jahres haben sich mehr als 19.400 Steuerhinterzieher bei den Behörden gemeldet. Nee, da hinten wollte ich lang gehen. Da hinten in Richtung der großen, fetten Ringstraße, wo ich dann nicht lang laufe, sondern umdrehe. Fast 10-mal mehr als sonst in einem ganzen Jahr. Das geht aus einer Erhebung der Deutschen Steuergewerkschaft hervor. Die meisten Selbstanzeigen gab es demnach bei den Finanzbehörden in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Hessen. Wie viele Regierungspolitiker dabei sind, steht da dummerweise nicht. Das wäre doch mal interessant. Beziehungsweise gegen wie viele Regierungspolitiker ermittelt wird. Dann Rösler wollte da noch eine Runde rumtricksen mit seiner blöden Kopfpauschale. Weil der hat jetzt eine Kehrtwende vollzogen, da sich Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, weigert, zusätzliche Steuermittel für den Sozialausgleich zwischen Arm und Recht zur Verfügung zu stellen, hat Rösler ein neues Modell ausarbeiten lassen, schreibt die Frankfurter Rundschau. Es sieht nach Angaben aus Regierungskreisen zwar weiterhin vor, ach, deswegen halt das hier noch, ich bin hier immer noch unter dem Vordach. Es sieht nach Angaben aus Regierungskreisen zwar weiterhin vor, den bisherigen Zusatzbeitrag durch eine Kopfpauschale in der Größenordnung von 30 Euro abzulösen. Um die Belastungen für Geringverdiener abzufedern, sei aber kein zusätzlicher Steuerzuschuss mehr geplant. Stattdessen sollen die Beiträge für Versicherte mit mittleren und hohen Einkommen steigen, um den Sozialausgleich zu finanzieren. Bla, Phase, bla. Führt dann im Wesentlichen dazu, wenn man das dumm anstellt, wie im Moment es aussieht, dass er wird, führt das einfach nur noch dazu, dass die Geringverdiener nicht ent-, sondern belastet werden, logischerweise. Und dass die obersten Gehaltsgruppen, die werden sich irgendwie was einfallen lassen, wie sie dann sich gesund rechnen. Und wer dann am Ende zahlt, ist die Mittelschicht. Also die, die eigentlich angeblich entlastet werden sollten. Na, aber hey. So, plus das Ganze würde halt ein Verwaltungs-Overhead kriegen, jenseits von Gut und Böse. Habe ich mir am Samstag hier reingeklebt. Brüderle ist offiziell übrigens gegen Steuererhöhungen. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle hat Steuererhöhungen eine klare Absage erteilt. Steuererhöhungen werde es mit der FDP nicht geben, sagte er dem Hamburger Abendblatt. Der Haushalt müsse über die Ausgabenseite und nicht über die Einnahmenseite konsolidieren werden. Aha. Gleichzeitig bekräftigte der FDP-Minister das Ziel, die Steuern wie im Koalitionsvertrag vereinbart zu senken. Ja, habe ich mir dazu geschrieben, hey, da muss die FDP wohl aus der Regierung. Na, weil so langsam wird es dreist. Sie leugnen die Realitäten. Der Staat hat kein Geld. Der Staat soll Schulden abbauen und die Steuern senken. Wie soll das denn funktionieren? Däh. Ja, aber wenn wir die Steuern senken, dann kommt der Aufschwung. Sagt wer? So, dann hat Aigner mehr Datenschutz im Internet angekündigt. Nämlich eine neue Richtlinie für Datenschutz und Privatsphäre im Internet hat sie angekündigt. Man arbeite an Eckpunkten für besseren Verbraucherschutz im Netz, sagte Aigner dem Fokus. Im Herbst soll ein erster Entwurf vorgelegt werden. Hintergrund ist der Streit mit den Internetdiensten Google und Facebook. Bei Google hatte es Datenpannen gegeben. Bei Facebook gab es Proteste von Verbrauchern gegen die Verwendung der Kundendaten. Ja, sie kündigt erstmal an. Und das, was da hinten rauskommt, das wird bei der natürlich Hand und Fuß haben. Nicht mal ansatzweise. So, dann kritisiert SLS den FDP-Kurs. Das habe ich bei Spon geklaut. Die Unruhe in der FDP wächst. Jetzt stellt sich Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger offen gegen Kabinettskollegin Westerwelle. Im Gespräch mit dem Spiegel kritisiert sie den Kurs der Partei und fordert eine neue liberale Agenda. Was nicht passieren wird, aber naja. Na, also Leutheiser Schnarrenberger ist es jetzt zu viel. Und das war ja so irgendwie die einzige Person in der FDP, die ich bisher respektieren konnte. Ja, ihr ist es zu viel. Es gibt eine konsequente Reaktion, was sie tun kann, wenn ihr das wirklich zu viel ist. Sie nimmt ihr Parteibuch und schmeißt das weg. Wird nicht passieren, von daher, ja. Nein, ich versuche nicht mit links zu gucken. Da sehe ich sowieso nichts. Dann haben die Innentrottel noch eine Vorratsdatenspeicherung verlangt. Habe ich aus der Frankfurter Rundschau. Die Innenminister von Bund und Ländern dringen auf eine rasche gesetzliche Regelung, um die Polizei wieder den Zugriff auf Telefonverbindungsdaten zu ermöglichen. Seitdem das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Vorratsdatenspeicherung für nichtig erklärt hat, sei die Fahndung nach Kriminellen erheblich erschwert worden, wurde nach dpa-Informationen bei der Konferenz der Innenminister in Hamburg beklagt. Mit großer Mehrheit verlangten deshalb die Ressortchefs eine Gesetzesinitiative auf Bundesebene. Lediglich Nordrhein-Westfalen habe sich enthalten, bestätigte der baden-württembergische Innenminister Heribert Rech, CDU, auf Anfrage. In einem dpa vorliegenden internen Vermerk heißt es, bereits jetzt zeigen sich gravierende Auswirkungen im Bereich der Strafverfolgung. Viele Telefonanbieter würden die Verbindungsdaten in kurzer Zeit wieder löschen oder gar nicht erst speichern, unter anderem, weil immer mehr Kunden Verträge über eine Flatrate haben. Deshalb steige die Zahl der Fälle, in denen die Ermittler bei ihren Anfragen ins Leere laufen. Dies gelte auch für kriminelle Umtriebe im Internet, wie Betrügereien bei eBay-Versteigerungen. Auf die Gefahr hin, irgendwie was Offensichtliches zu erzählen, aber eBay-Versteigerungen sind auch vor dem finalen Urteil des Bundesverfassungsgerichts bereits nicht mit Vorratsdatenspeicherung nachsteigbar gewesen, weil nämlich das BFFG ja gesagt hat, dass nur schwere Straftaten mit Vorratsdaten verfolgt werden dürfen. eBay-Blub ist im Zweifelsfall keine schwere Straftat, oder da müsste jemand mal nachweisen, inwiefern das eine schwere Straftat ist. Mord oder sowas. Na? Aber hey. Oder Kinderpornografie. Natürlich, so seien im Jahr 2007 etwa 20% der Auskunftsersuchen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg von den Netzanbietern nicht beantwortet worden, weil die Daten nicht mehr gespeichert waren. Im laufenden Jahr 2010 betrage die Quote bereits knapp 60%. Weist Udo Vetter darauf hin, dass diese beiden Zahlen übrigens nicht so richtig kreativ miteinander verglichen werden können, als das eine mit das andere ohne VDS, weil 2007 die Vorratsdatenspeicherung noch nicht galt. Die fing am 01.01.2008 an zu gelten. Na, und für Internet-Service-Provider ja sowieso richtig verbindlich erst noch ein Stückchen später. Oder anders ausgedrückt, dass man 2007 mehr verfolgen konnte als 2010, beweist nicht, dass man eine Vorratsdatenspeicherung braucht, sondern beweist eigentlich nur, dass man diese Zahlen nicht sinnvoll miteinander vergleichen kann, ohne dass man den Rest mal zusammenführt. Ja, aber hey. Also die Innenminister verlangen jedenfalls Vorratsdatenspeicherung wegen, weil Ausrufezeichen. Dann ist die Koalition uneins über Steuererhöhungen. Berlin in der schwarz-gelben Koalition bahnt sich Streit über Steuererhöhungen an. Finanzminister Wolfgang Schäuble schloss diesen Schritt nicht aus. Er sagte der Bild am Sonntag, die Bürger wollten den Abbau der riesigen Staatsschulden. Steuererhöhungen werde es mit der FDP nicht geben, sagte dagegen Wirtschaftsminister Rainer Brüderle dem Hamburger Abendblatt. Der Staat nehme nicht zu wenig Geld ein, sondern gebe zu viel aus. Gewerkschaften und SPD warnten vor einem sozialen Raubbau. Ja. Blub, fällt mir dazu ein. Dann am Montag habe ich mir Bürgerarbeit aufgeschrieben, weil Zensur Söller hat dann nämlich nochmal wieder Scheiße gelabert. Bürgerarbeit für Hartz-IV-Empfänger. Schwer vermittelbare Arbeitslose sollen durch eine sogenannte Bürgerarbeit wieder zum Job finden. Das sagte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen der Bild-Zeitung. Die gemeinnützige Bürgerarbeit wie Parks und Straßensäubern wäre auf 3 Jahre beschränkt. Die Arbeitslosen können dabei 900 Euro brutto verdienen. Die Arbeitszeit sollte 30 Stunden pro Woche betragen. Damit man dann den Rest der Woche sich vom Amt gängeln lassen kann. Na und übrigens, es ist nicht so, als gäbe es da heutzutage keine Jobs. Oder anders ausgedrückt, sobald man den Scheiß einführt, werden erstmal wieder Jobs abgebaut. Na, weil das dann noch irgendeine Kommune Geld dafür bezahlt, dass Parks gepflegt werden, da glaube ich aber mal nicht dran. Na, oder anders ausgedrückt, da wird eine ganze Branche auf Mindestlohnniveau runtergequetscht, aber Mindestlohn, von dem man nicht leben kann. Juhu. Wird mir das zu laut, drehe ich einfach um. So, dann ist die FDP umgefallen und ist nämlich bereit, im Zuge des geplanten Sparprogramms auch die heftig umstrittene Mehrwertsteuersenkung für Hoteliers wieder in Frage zu stellen. Wer das Steuersystem vereinfachen will, muss den Steuerdschungel lichten, sagte der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Otto Fricke der Süddeutschen Zeitung. Es ist niemandem zu erklären, dass etwa Babywindeln mit 19 und edle Zuchtpferde mit 7% besteuert werden, wenn man ein Zuchtpferd essen könnte. Eine Babywindel schmeckt im Zweifelsfall nicht. Keine Ahnung, warum die mit 19 besteuert wird. Vor diesem Hintergrund müsse auch das vor kurzem erst eingeführte Mehrwertsteuerprivileg für Hoteliers auf den Prüfstand gestellt werden. Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für das Hotelgewerbe von 19 auf 7% war zu Jahresbeginn auf Druck von FDP und CSU in Kraft getreten. Damit sollen grenznahe Beherbergungsbetriebe in Wettbewerb mit ausländischen Konkurrenten unterstützt werden. Die Steuererleichterung war parteiübergreifend kritisiert worden und von der Opposition als Beleg der Klientelwirtschaft der Liberalen gewertet worden. Bla, 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 bla. Also im Wesentlichen der FDP ist aufgefallen, dass das mit wir wollen aber Subventionen abbauen und wir wollen ein einfacheres Steuersystem nicht zusammenpasst mit aber wir führen noch zusätzliche Subventionen und Komplikationen ins Steuersystem ein. Ach, nein, sowas. Captain Obvious arbeitet bei der FDP. Bleibt der Steuerbonus aber. Die Bundesregierung hat den Vorstoß des FDP-Haushaltsexperten Otto Fricke, den Steuerbonus für Hotels möglicherweise wieder zu streichen, zurückgewiesen. Die Vorschläge seien völlig abwegig, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Ernst Burgbacher in Berlin. Da war die FDP wohl doch nicht so richtig einig, ha? Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für das Hotelgewerbe von 19 auf 7% war zu Jahresbeginn auf Druck von FDP und CSU eingeführt worden. Bla bla. Habe ich mir am Montag ja reingeklebt. So, dann eine Bundesstraßenmaut. Die Regierung erwägt laut einem Zeitungsbericht zufolge künftig auch auf vierspurigen Bundesstraßen die Lkw-Maut zu erheben. Davon erhoffe sich Verkehrsminister Peter Ramsauer jährliche Mehreinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe, berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin. Die für 2011 angepeilte Ausweitung der Lkw-Maut auf Bundesstraßen werde auf der Sparklausel des Bundeskabinetts am kommenden Sonntag und Montag zur Sprache kommen. Sonntag und Montag, okay. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich Montag dann schon wieder was lesen darf. Wenn die mich am Montag in den OP schieben. Ich habe eben nämlich auf der Fahrt hierher noch neben einer alten Frau gesessen, die mir erzählt hat, dass sie auch eine Netzhautablösung hatte und dass sie dann erstmal ein paar Tage nicht gucken durfte. Das wird unangenehm. So. Dann hat das Kabinett ein Leerverkaufsverbot beschlossen. Die Bundesregierung weitet das Verbot für riskante Börsenwetten aus. 2 Wochen nach dem umstrittenen deutschen Alleingang beschloss das Bundeskabinett nun einen entsprechenden Gesetzentwurf. Erfuhr die DPA aus Regierungskreisen, bla bla bla, ungedeckte Leerverkäufe. Hatten wir schon das Thema. Der Trick ist, dass sie wohl aber, bevor sie das Ding beschlossen haben, erstmal noch alles, was irgendwie ernsthaft riskant hätte sein können, noch rausgenommen haben. Oder anders ausgedrückt, zahnloser Tiger ist der Begriff. Aber ja. So, in der Zensurecke hat es ein Netzpolitik-Update gegeben. Die Antwort der FDP Schleswig-Holstein liegt nun in Form einer Presseerklärung vor. Die hatten wir ja letzte Woche, dass die die Zensur für Glücksspielzeug haben wollten, die FDP Schleswig-Holstein. Gab es zumindest eine Aussage bei Telemedicus war es, glaube ich, wo der Fraktionsoberste, der Kubicki, zitiert wurde. Und da gibt es jetzt eine Klarstellung, die ist aber nicht so richtig. Man beachte nämlich die Feinheiten in der Wortwahl. Die fragliche Aussage wird nicht dementiert, gleichwohl positioniert sich Kubicki gegen Internetsperren. Zu dem Gesetzentwurf der Koalition zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages sagte der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Wolfgang Kubicki, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Der aktuell gültige Glücksspielstaatsvertrag ist nicht zeitgemäß und auch technisch überholt. Er führte dazu, dass der Glücksspielmarkt in Deutschland unkontrollierbar ist und von illegalen Anbietern beherrscht wird. Wir werden bereits im Juni einen entsprechenden Gesetzentwurf vorstellen, um diesem Problem zu begegnen. Der Gesetzentwurf sei bislang nicht fertiggestellt, so Kubicki weiter. Die Abschlussberatungen stehen noch aus. Derzeit werde die Frage der Kontrolle diskutiert. Internetsperren seien aber seiner Ansicht nach keine sinnvolle Lösung, um illegale Angebote zu verhindern. Eine entsprechende Regelung sei im Gesetzentwurf zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages daher nicht vorgesehen, so Kubicki. Die FDP Schleswig-Holstein setzt sich dafür ein, dass im Internet der gleiche Schutz vor unzulässiger Überwachung, Zensur, aktionistischen Verboten und staatlicher Bevormundung gelten muss, wie außerhalb des Internets, wie es im Programm der Landtagswahl 2009 heißt. Oder anders ausgedrückt, die FDP sagt eigentlich gar nichts, wenn man das sich mal konkret anguckt. Ist nicht sinnvoll, derzeit nicht vorgesehen, bla bla. Kommt also. Keine Angst. Wenn ich es mitkriege, werde ich darüber berichten. So, am Sonntag gab es eine Südafrika-Meldung, nämlich, habe ich aus dem Heise-Ticker. Der stellvertretende Innenminister von Südafrika, dessen Namen ich gar nicht erst versuche auszusprechen, hat den Entwurf eines Gesetzes vorangetrieben, das Internet- und Mobilfunkanbieter dazu verpflichten soll, keine Pornografie zu verbreiten. Die Provider sollen den Datenstrom filtern, damit keine Pornografie ins Land kommt, um Frauen und Kinder zu schützen. Auch ein Pornografieverbot über das Fernsehen ist in der Diskussion, wird im Entwurf und dem Diskussionsdokument aber nur am Rand erwähnt. Ja, im Rahmen der Dokumente wird mehrfach betont, dass der Jemen und die Vereinigten Arabischen Emirate bereits entsprechende Gesetze hätten und Australien und Neuseeland an ihnen arbeiteten. In einer Stellungnahme kommentierte der Innenminister das Vorhaben mit den Worten: Autos sind bereits mit Bremsen und Sicherheitsgurten ausgestattet. Dies ist kein Extra, für das der Kunde einen Aufpreis zahlen muss. Es gibt keinen Grund, das Internet anzubieten und die notwendigen Beschränkungen anzubauen. Oh, es gibt sehr wohl einen Grund, das Internet anzubieten, ohne Beschränkungen einzubauen. Nämlich aus dem Grunde, dass Benutzer das tatsächlich benutzen wollen könnten. Völlig legal, aber hey. So, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der bleibt auch faktisch so. Da haben sich jetzt nämlich, hat sich die Rundfunkkommission der Länder jetzt nochmal zusammengesetzt und klitzewinzige Korrektürchen am umkämpften Entwurf für die Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags beschlossen, berichtet die Berliner Staatssekretärin Monika Helbig am Mittwoch im Medienausschuss des Abgeordnetenhauses der Hauptstadt. Es habe noch etwas Bewegung gegeben, erklärte die in der Senatskanzlei tätige SPD-Politikerin. Im Gegensatz zu den bisherigen Planungen sei im Einklang mit dem Jugendschutzgesetz des Bundes nur noch eine Alterskennzeichnung für Online-Spiele und Videos vorgesehen. Fasel, 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 bla. Also im Wesentlichen der Kindernetz-Staatsvertrag kommt. Und zwar genauso, wie die dummdreisten Vollidioten von der Problembeck-SPD sich das ausgedacht haben. So, dann habe ich zum Thema Taus mir noch ein paar Meldungen aufgeschrieben. Da wäre als erstes mal das Urteil, habe ich aus dem Heise-Ticker die Meldung genommen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jörg Taus ist vom Landgericht Karlsruhe wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht folgte damit weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zusätzlich noch eine Geldstrafe gefordert hatte. 6.000 Euro hatte Taus geschrieben. Das Landgericht sah es laut dpa als erwiesen an, dass sich der 56-Jährige kinderpornografisches Material aus privatem Interesse beschafft, es besessen und weitergegeben hat. Die Staatsanwältin hatte vorgebracht, dass Taus sich das einschlägige Material mit Bildern und Videos zu rein privatem Zweck beschafft habe, um sich daran sexuell zu erregen. Taus hatte den Besitz eingeräumt, er gab aber auch an, davon überzeugt zu sein, dass er als damaliger Abgeordneter solche Dateien sehr wohl besitzen durfte. Er habe als SPD-Medienexperte recherchiert, um sich der Szene zu nähern. So, dann hat die Piratenpartei erstmal mitgeteilt, dass Taus nicht ausgeschlossen wird, weil, wenn man dann sich das aus der Nähe anguckt, stellt sich raus, naja, das Urteil ist noch nicht mal rechtskräftig. Jetzt ihn rauszuwerfen wäre sinnlos. Dann gab es noch ein Update. Wie das Gericht zur Urteilsbegründung mittlerweile mitteilte, habe der Angeklagte den objektiven Sachverhalt in der Hauptverhandlung erneut eingeräumt. Gleichzeitig habe er sich aber darauf berufen, dass die ihm vorgeworfenen Handlungen nur vorgenommen habe, um zu recherchieren, ob Kinderpornografie nicht nur oder hauptsächlich aus dem Netz, bla bla und so weiter. Und da gibt es also auch noch die Meldung, also Taus sagt, das Gericht habe ausdrücklich gesagt, er hätte keine sexuellen Interessen. Dann gibt es irgendwo eine Meldung, das Gericht habe gesagt, sexuelle Interessen konnte es nicht feststellen, aber das wäre ja auch ganz unwichtig. Na, ich meine, das ist der klitzewinzige Unterschied zwischen, ist das ein Kinderficker oder hat er sich das Material aus Neugierde beschafft? Ja, der ist letztlich ist dieser Unterschied gering, aber für ihn persönlich ist das wichtig. Dann hatte Taus selbst eine Erklärung veröffentlicht, in der er schreibt, dass das Urteil ihn gleichermaßen befriedige und enttäusche. Es enttäuscht mich dahingehend, dass das Gericht die Anwendbarkeit des § 184b Absatz 5 Strafgesetzbuch auf Abgeordnete ganz generell ausschließen will. Na, weil so frei nach dem Motto, naja, ein Abgeordneter, der hätte sich halt nicht privat zu informieren. Was im Wesentlichen heißt, er hat eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als die Informationen, die Bundeskriminelle und Landes- und sonst was kriminelle Ämter eben auf den Tisch packen, hinzunehmen, selber ermitteln ist dann nicht mehr. Und nur nochmal für den Hinterkopf, das ist ein Ausnahmetatbestand, der da in dem Gesetz ganz bewusst drinne steht. Na, da gibt es Straftatbestände, die haben keinen Ausnahmetatbestand. Aber hey. Plus die andere spannende Frage, die halt auch nicht breit getreten wurde, ist, dass ja nun irgendwie ganz offensichtlich eine Quelle innerhalb des Polizei- oder Staatsanwaltschaftsapparates, mutmaßlich Herr Rehring, drücken wir es mal höflich aus, die eine oder andere Information etwas sehr früh an die Öffentlichkeit getragen hat. Da gab es dann unter anderem ja die Geschichte, dass während der Hausdurchsuchung im Hintergrund ein Fernseher lief und die Hausdurchsucher über den Fernseher erfahren haben, sie hätten etwas gefunden. Was zu dem Zeitpunkt allerdings überhaupt niemand wissen konnte, weil alle Dinge, die sie mitgenommen haben, versiegelt wurden. Die wurden erst 2 Wochen nach der Hausdurchsuchung überhaupt angeguckt. Na, da wusste also zu Deutsch keiner, was das ist. Das sind irgendwie Packung CDs. Packen wir mal hier in die Sachen rein, die wir mitnehmen. Hier ein Handy, packen wir mal mit rein. Na, plus anderer spannender Faktum ist, dass die Bundestagsoberen die gesamte Inbox von Taus freigegeben hatten. Und da gibt es auch irgendwie ein Gerichtsurteil. Und das wirft halt insofern nochmal die Frage auf, als in der Inbox eines Abgeordneten sich ja auch Dinge befinden dürfen, die nicht nur mit dem Fall nichts zu tun haben, sondern die außer dem Abgeordneten niemand zur Kenntnis nehmen dürfen darf. Ja, und wenn man dann die kompletten Nachrichten alle für die Strafverfolger rausrückt, dann könnten da böse Dinge passieren. So, dann dann hat Taus am Sonntag den Austritt aus der Piratenpartei erklärt, um nämlich die Partei vor Anfeindungen gegen ihn zu schützen. Da hat er auch nochmal ausdrücklich gesagt, also dieser Austritt ist im Gegensatz zum Austritt aus der SPD kein Austritt, weil ich gegen die Partei bin, sondern ganz im Gegenteil. Na, weil er meint, auf Infoständen wäre es einfach besser, wenn da die Piraten nicht ständig nach ihm gefragt würden und nicht ständig eine Kampagne gegen ihn gemacht würde, sondern die Partei einfach dann ohne ihn besser dran ist. Da hat er recht. Und für diesen Eintrag auf seinem Blog hat er dann auch in den Kommentaren jede Menge Lob geerntet. Na, manch anderer Politiker ist nicht zurückgetreten, nachdem er rechtskräftig verurteilt war. Wie zum Beispiel irgendwie so eine Dummpfeife da aus der CSU in Bayern, naturgemäß. So, BP habe ich mir dann hier noch reingeklebt. Bisschen Erfolg. BP meldet Fortschritte, schließen der Quelle, Ölquelle geht voran, bla bla. Das hat dann allerdings, das war eine Meldung von Freitag, hat dann aber irgendwie nicht funktioniert. Dann hätten die Warnungen ignoriert. Noch vor der Explosion der Ölplattform wäre eigentlich schon, wären genügend Warnungen vorhanden gewesen. So frei nach dem Motto, das Ding, was er da einbaut, der Blowout Preventer, ist ein temporäres Teil. Baut mal ein ordentliches ein und nicht diesen Billigschrott. Nö, wollen wir nicht. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, das Ding ist halt kaputt. Es tut nicht, was es soll. Überraschung, Überraschung. So, und dann habe ich die halbe Stunde fast voll. Werfe einen Blick in die Musikecke, wo sich diese Woche nochmal Alison Krauss versteckt. Mit dem 7. Titel aus dem Album This Little Bird, Ce Petit Oiseau. Circular Reasoning heißt der. Ist 3 Minuten 26 lang. Gefunden bei Jamendo. Kriegt ihr jetzt gleich auf die Ohren. Nachdem ich nicht genau weiß, wann die nächste Folge, aber na gut, ich mache hier noch 2 Teilfolgen. Aber ja. So, und gefolgt ist das Ganze von Gerhard Baum. Das Bundesverfassungsgericht ist nämlich gründlicher als Ausschüsse. Ist aus seinem Vortrag von, ist jetzt auch schon Monate her. Dieses Zitat ist 1 Minute 15 lang, das kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann erstmal danke für alle Beileidsbekundungen. Fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Dann sag ich viel Spaß mit Circular Reasoning war es, glaube ich. iPhone wird schon wieder langsam. Circular Reasoning von Alison Krauss und dem Gerhard Baum. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. For now,
can't believe I just said that. Cause I have waited so long for something so ridiculously simple, and I can't believe that it is this easy, but it is. And I'm walking down the street alone, but I don't care. Don't need somewhere to belong. Not with you in my mind. Yeah, you just make a little home here, but only if you want to. Lord knows I'm easy now. Cause I have waited so long for something so ridiculously simple, and I can't believe that it is this easy, but it is. Cause it just is. Your little light in my dark, and I can see. If I try hard enough and well I work to leave the life I led before, I realize I ran away just so I could stay. But maybe with you somewhere sometime, because I have waited so long for something so ridiculously simple, and I can't believe that it is this easy, but it is. Oh, cause it just is. Oh, oh, it just is. Now don't ask questions.
Das Verfassungsgericht, ist meine Erfahrung, macht also Anhörungen. Da sitzen sie einen ganzen Tag vor dem Senat, und der Tag ist genau strukturiert. Da werden verschiedene Fragenkomplexe behandelt, da werden bestimmte Sachverständige dazu gehört, und dann können die Beschwerdeführer Fragen stellen und so weiter. Und ich habe also zweimal die Computerfachleute da erlebt. Also auch die Leute vom Computer Chaos Club und andere. Hier den Professor aus Pitzmann. Ja, also Leute, die auf einem Felde tätig sind, das mir als Juristen sozusagen ziemlich weit entfernt war. Und ich habe gesehen, mit welcher Intensität die Richter das aufgenommen haben. Es sind heute bestimmte Fragen eben nicht auf unserem Felde zu entscheiden, wenn man nicht genau weiß, was kann man denn mit der Kommunikation alles anstellen, ja? Was passiert da eigentlich? Und das hat das Gericht, behaupte ich, gründlicher gemacht als die zuständigen Bundestagsausschüsse. Viel gründlicher, viel intensiver, viel besser vorbereitet. Und das dürfte eigentlich nicht passieren.
War fast genau.